Und so ist der Tod eigentlich zelebriert worden von meinem Vater. Er hat weitergelebt und er war immer da gewesen. Und es ist eigentlich, sie hat es wie geschafft, etwas Trauriges mit etwas Schönes zu verbinden.
Das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Hippie-Bus-Driver, der Dodo. Dodo, du bist der neue Gastgeber bei Sing meinen Song. Was wird anders?
Alles komplett über den Haufen geworfen. Die Sendung bleibt noch gleich. Nein, es ist natürlich, sind sehr grosse Fußstapfen, die ich drei reinsteppen vom 7 Jahren Detwiller. Das übernommen und muss sagen, natürlich hat es geprägt, 4 Jahre lang. Und ich bin dann zu den Produzenten und ich habe gesagt, hey, ich kann das aber nicht so machen wie nicht. Das ist crazy drauf, Mann. Und sie so, nein, du kannst es ganz anders machen. Mach es einfach Dodo-Style. Und du musst es schauen und dann siehst du, was Dodo-Style ist. Es hat ein paar verschiedene Sachen. Zum Beispiel, vorhin hat es den Kaktus gegeben. Mhm. Bei mir gibt es einen Hut. Du kannst den Hut ziehen. Mhm. Von dem Künstler, schön, von der Künstlerin, wo du Lieblingsinterpretation gehört hast. Dann kannst du den Hut ziehen und dieser Person den Hut überreichen.
Mhm. Wieso glaubst du, bist du die optimale Besetzung für diese Rolle?
Ich bin im Leben, neben der Bühne, sehr gerne ein Gastgeber. Ich habe so eine Regel bei mir. Bei mir dürfen alle schlafen. Wo, wenn du reinkommst, hast du immer einen Kühlschrank. Es gibt nicht irgendwie so eine Regel, dass ich jetzt irgendetwas habe im Kühlschrank, wo du nicht nehmen darfst. All meine Gäste dürfen immer alles nehmen. Mhm. Ich fordere es sogar auf, zu essen. Und ich koche mega gerne für meine Leute. Und eben, ich habe wie so Open House, das habe ich irgendwie von daheim mitbekommen, dass man, egal wer läutet, du hast einfach Tische und gerade schauen, dass er zu essen und zu trinken bekommt. Und ich glaube, der Habitus, das dann zum Sofa zu bringen, das taugt mir und darum glaube ich, bin ich sehr eine gute Wahl für das. Plus habe ich auch ein paar produzieren, die auch mitmachen und keine Geschichten dahinter und weiss, wie es mit 16 waren und jetzt sind es mit 22 da oder 24. Und das ist schon sehr, sehr interessant, auch für mich.
Mhm. Was waren deine ersten Gedanken, die dich gefragt haben?
Es ist eben so gelaufen, als ich beim Jan auf dem Sofa war, habe ich ihm immer zugeschaut und dachte so, wow, das wäre etwas für mich. Und ich habe es mir dann angefangen zu manifestieren, weil ich glaube an Visualisierung und an Manifestation, dass wenn du etwas wirklich willst, dann musst du es halt wirklich vorstellen. Und ich bin dort auf dem Sofa gesessen und habe mir vorgestellt, wie ich das jetzt machen will. Und nach dieser Sendung bin ich dann zu den Produzenten gegangen und gesagt, falls ihr mal etwas Neues braucht, ich wäre interessiert. Ich habe das gesteckt und dann kam mein Containerreis, alles. Ich habe es wie vergessen und ich schwöre dir, ich komme das Telefon über, irgendwie sehe, ich höre den Produzenten, der da ist und ich sage einfach nur ja. Ich habe gar nicht gefragt, was er will. Ich habe gewusst, jetzt habe ich den Job. Und es ist eine riesen Ehre und natürlich mega schön für mich, dass ich einen Schritt weiter gehen kann.
So cool. Wie viele Telefone hast du gemacht, bis du deine Truppe zusammen gehabt hast?
Ich glaube, 6. Die mitgekommen sind. Dann habe ich angerufen und gesagt, hey, haben Sie Bock? Und, nein, es hat noch ein paar mehr, die auch abgesagt haben. Es gibt schon die absagen. Oder die dann zusagen und nachher absagen, weil es noch etwas anderes ist. Also jeder hat halt, jeder Künstler, jede Künstlerin hat
die eigene
Karriere oder eben auch familiäre Sachen. Und nachher ist es verständlich, oder? Dass es, und dann fängt immer das Spiel wieder von vorne an. Da musst du schauen, wer wird jetzt wieder zu dieser Gruppe passen.
Die Konstellation auch von der Musikrichtung und so.
Ist so spannend.
Wer hättest du gerne dabei gehabt, wo nicht dabei war?
Hey, es gibt im Fall noch ganze Listen. Du denkst immer, es gibt gar nicht mehr so viele Künstler. Weil das ist jetzt ja, jetzt kommt es Nummer 5. Mhm. Und du denkst, wer gibt es denn noch? Aber wenn du ansitzt und anfängst aufzuschreiben, es gibt so viele coole Schweizer Künstlerinnen.
Aber bist du von niemandem enttäuscht gewesen?
Hey, sicher, ich habe schon meine Wunschkandidaten. Aber ich hoffe, das kommt dann fürs Nächste oder das Übernächste. Sicher schon. Du hast schon, wo du denkst, wow, das wäre so cool, wenn die dabei wären. Dann stellst du dir vor, eben jemand aus dem Urban-Bereich mit jemandem, der halt aus dem Folkloristischen kommt. Einfach, dass es den Clash gibt. Klar. Ich habe schon Lieblinge in meinem Kopf gehabt, die ich gerne hatte. Aber es ist auch ein Spiel. Du musst noch spielen mit denen, die da sind. Und das ist gut.
Wer ist er jetzt nach dieser Staffel am nächsten und warum?
Hey, die Magie dieser Sendung ist wirklich, dass du allen so nahe kommst, weil alle sich halt so krass öffnen. Und du hast wirklich die Chance, halt in die Herzen von der Künstlerinnen können zu schauen. Für mich war es besonders schön, mit Nemo wieder zusammenzuarbeiten. Mit Nemo verbindet mich eine ganz lange Geschichte. Ich durfte Nemo vom Anfang der Karriere begleiten, produzieren, SMAs gewinnen. Und dann ist Nemo ein bisschen verschwunden und jetzt wieder zurück. Und das war mega schön, um zu schauen, wie Nemo sich entwickelt hat.
Also Nemo ist so ein bisschen dein Zögling, kann man das so sagen?
Ich würde eher sagen, es verbindet uns halt, weil wir Musik zusammen gemacht haben, etwas, so ein Band, das wir haben.
Mhm.
Weil wenn du Musik zusammen machst, dann tust du Vibrations austauschen und du hast wirklich Auseinandersetzungen, die tief sind, du hast Diskussionen. Und dann jemanden begleiten, in dem Alter, als Teenager, noch viel vorsichtiger sein, oder? Was passiert mit dem Mensch, der sich nachher entwickelt, der erwachsen wird, oder? Und das ist einfach.
Wo jetzt aber eine mega Entwicklung gemacht hat.
Ja, und so ein Genie ist so, wirklich, muss ich. Wir müssen uns alle warm anlegen, was da passieren wird.
Vor was hast du jetzt am meisten Schiss gehabt bei dieser neuen Aufgabe?
Ich habe eben nicht so Schiss gehabt. Das war noch schön.
Oder Respekt.
Ich habe Respekt gehabt, ja. Das Schöne ist, ich durfte so eine Probesendung machen. Oder auch um zu schauen, wie das ist für mich. Und dann habe ich zwei, drei Kolleginnen von mir gefragt, ob sie mitmachen. Und dann haben sie mich gefilmt. Und ich habe mich so wohl gefühlt, das zu machen. Mhm. Und ich habe gemerkt, so, wow, das taugt mir so fest. Und dann habe ich mich vorbereitet, bin auf die Insel und ich habe gewusst, hey, schau, ich kann mir vertrauen. Weil ich weiss, ich kann gut schnurren und ich bin Gastgeber. Mehr muss ich nicht machen.
Und ich verstehe etwas von Musik.
Ja, und ich darf den Leuten ein gutes Gefühl geben. Und das mache ich gerne. Ich bin der Minister der guten Vibes. Und was schwieriger war aber für mich, was ich völlig unterschätzt habe und auch nicht gewusst habe, bis ich es gemacht habe, ist der Switch von Host sein zum Künstler sein. Also ich als Host darf ja auch mitmachen im Spiel und singen mit, oder? Und dann der Wechsel von, wenn du moderierst und Fragen stellst,
und der ist brauchst du eine andere
Hirnseite. Ich keine Ahnung. Ja, und du bist so intensiv drin und du hörst zu und du willst irgendwie auch, eben, du willst Interesse zeigen, du willst aber reparat sein, wenn etwas passiert, dass du kannst reagieren, oder? Und es braucht auch irgendwie Energy so. Und dann, okay, Dodo, jetzt singst du den Song.
Und es ist wie eine andere Attention, oder?
Nein, du gehst führen und ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich schwöre dir, ich bin nach der zweiten Sendung oder der dritten Sendung bin ich zu den Producers gegangen und gesagt, hey, wie hat das der Seven gemacht? Ich check's nicht. Du musst ja wie zu dir kommen, um nachher gut performen. Du musst wie eins sein mit deiner Stimme. Und ich habe das nicht geschafft. Ich bin wie.
Also, immer du bist auf dem nicht Sofa happy gesessen. Mit deiner Performance?
Also, das geht, das ist so, das habe ich viel gemacht. Aber eins sein mit der Stimme. Weißt du, dass du kannst zufrieden sein. Ja, schlussendlich bin ich nicht zufrieden mit der Performance, weil ich finde, ich bin nicht bei mir gewesen. Ich bin wie immer noch auf dem Sofa gesessen. Ich weiß nicht, ob das kannst du noch empfinden, aber Mama, du bist wie nicht in dieser anderen Disziplin. Und das habe ich wirklich unterschätzt. Und ich habe viel mit dem Seven geredet. Aber über das haben wir irgendwie nicht. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, so, hey, wie hast du denn das gemacht mit Führung gehen und singen und wieder zurückkommen? Mhm. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt.
Und jetzt bist du nicht so happy mit deinen Auftritten?
Die ersten zwei, drei bin ich wie einfach nicht bei mir gewesen. Ja. Ich bin super happy, was passiert ist. Klar, eben, ich habe genug Erfahrung auf der Bühne. Es ist mehr ums Gefühl gegangen. Mhm. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Das will ich so sagen. Mhm. Und dann bin ich eben zu den Producers gegangen und gesagt, ja, was kann ich machen? Oder? Gibt es einen Trick? Und dann haben sie gesagt, hey, der Seven hat das im Fall auch. Er hat einfach seine Ruhe gebraucht, bevor er auftreten ist. Du gehst einfach schnell ab dem Set, nimmst dir deine Zeit, schnaufst durch, kommst vor, nimmst das Mikrofon und
klingst dich schnell aus. So.
Du musst einfach schnell zu dir kommen.
Ja. Wie viel
und das
hast...
haben auch alle respektiert. Sie sind so lieb gewesen, auch zu mir. Weißt du, sie sind nicht gewesen, zum Gastgeber.
Bei den Gastgeber auch nicht gewesen. So wie viel hast du vorbereitet? Ist ja bei dich auch das erste Mal so in dieser Moderationsfunktion?
Monatelang. Ich habe alles gelernt über die Künstlerinnen. Ich wollte wissen, ja, ich musste. Und ich habe eben noch nie das gemacht mit den Kärtchen. Und dann bist du so wie, okay, musst du alle Fragen merken oder so. Musst du so einen Weg machen. Und ich habe dann wirklich eine Woche vor dem Auftritt haben wir so wirklich wie in Slalom fahren. Bin immer durch alle Künstler durch. So, was sind die Etappen von diesen Künstlerinnen und welche Lieder, was, wo es wirklich Erfolge hatten, was Niederlagen hatten, all diese Sachen halt.
Was mir mega aufgefallen ist, ist, wie du mit deinen Übergängen abgeführt hast, wenn es funktioniert.
Ja. Oh.
Das ist halt, das braucht mega viel Konzentrationsleistung, oder?
Ja, und das haben sie mir auch eingebläut. Sie haben gesagt, du musst aufpassen, wie es wird halt auch geschnitten, oder? Und wenn du Themen zu lange redest, dann weißt du nicht mehr, wie schneiden. Und darum, ich habe es gefeiert, wenn ich gewusst habe, jetzt habe ich einen Übergang gemacht, wo Wortakrobatik drin war.
Ja, und wo aber auch wie auf alles dann geschnitten werden kann. Die Sendung lebt ja wie einerseits von der Musik, aber eben auch von diesen persönlichen Geschichten, die du eben gesagt hast, hast du dich auch mega vorbereiten müssen. Wie fordernd war es für dich auch, um eben so die emotionalen Parts auch rauszulocken und das dann irgendwie auch abzufangen, richtig?
Ja, das ist im Fall wie im richtigen Leben. Wie, wenn du ein aufrichtiges Interesse zeigst gegenüber einer Person, dann kann sich die Person öffnen. Und dass sie das aber macht vor laufender Kamera, das ist natürlich jetzt wie eine Kunstform gewesen. Aber alle haben gewusst, sie sind dort, um über ihre Songs zu reden und was passiert ist und wieso, dass sie die Songs geschrieben haben. Und dann können eben genug empathisch sein, das Negative zu hören oder das ist eben nicht das Negative, sondern die traurigen Sachen. Und das Schöne war, ich glaube, das ist uns sehr gelungen. Es ist so viel gebrüllt worden, wie noch nie, aber auch so viel gelacht worden, wie noch nie. Also ich glaube, bei Seven ist so der durchschnittliche Tränenquote so 7 Liter gewesen, bei uns ist sicher 15 Liter. Das Schöne ist, egal ob du lachst oder brüllst, es ist die gleiche, eigentlich, es kommt aus dem gleichen raus. Also darfst du die gleiche Aufmerksamkeit haben und du kannst auch ohne Scham dann über das reden. Und ich glaube, dass wir als Künstler sind uns auch besser gewöhnt, das zu machen, wenn wir auf der Bühne stehen und genau Sachen besingen, die uns ja treffen und wir wollen auch die anderen dann emotional treffen. Und der Trauer dann den Platz lassen, das ist eines der schönsten Geschenke, das die Sendung gibt. Dass du eben kannst dabei sein, aber ohne zu voyeuristisch sein, sondern es ist etwas Ehrliches und es macht «Tack» und dann lachst du wieder.
Aber das finde ich aber schwierig. Das Witz ist nicht immer einfach.
Da sage ich ganz, ganz fest Danke an Mark Sway. Der Mark Sway ist mein erster Stargast und er ist ein Genie. Wir verstehen uns auch ohne Wort, aber er hat mir so fest geholfen, auch können Sachen zu drehen. Weil er
das ist auch so.
Wenn der Mark Sway lacht, dann lacht einfach die ganze Welt.
Also,
er hat so etwas. Und er hat so fast so eine Vaterfigur, die so, ach komm jetzt, da ist doch nicht so schlimm. Also, er hat etwas, das mega sehr, sehr angenehm ist und wo du nachher eben kannst Sachen ansprechen, aber auch emotional. Er ist emotional intelligent und er ist auch sonst sehr intelligent und kann mit dir eine Konversation führen und nachher eben aber gerade wieder einen lustigen Spruch bringen, der das Ganze auflockert. Und dann hast du irgendwie wieder die Leichtigkeit vom Leben.
Und ohne, dass es irgendwie aufgesetzt ist, sondern es kommt so ehrlich
vor. Es ist so spielerisch
Weißt du? Kommen deine Freunde oft zu dir und trauen sich dir auch an? Weißt du, so ein Kummerkästchen?
Ja. Also, ehrlich gesagt, ich habe im Fall auch mehr Bock, über essentielle Sachen zu reden, als jetzt irgendwo in einer Bar zu sitzen und irgendetwas zu reden. Ich gehe auch nicht so gerne in eine Bar reden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin lieber daheim. Wir kochen etwas, wir reden zusammen, erzählen wir. Und sonst ist es auch gut, wenn wir einfach ruhig sind zusammen. Das können wir auch.
Du hast jetzt vorhin selber schon gesagt, der Seven ist dein Vorgänger. Du trittst in grosse Fußstapfen. Was würdest du sagen, kann er besser wie du? Und was kannst du besser wie er?
Oh, er ist sicher viel, viel organisierter als ich. Ich bin Chaos, pur, Mann. Bei mir kommt es aus dem Bauch raus. Es ist so Intuition, eine pure Intuition. Und er ist für mich so das Genie im Ordnen. Und es hat so eine Ordnung. Bei mir ist es Chaos, ist das System. Und du kommst an, es ist so, wow, vibrant.
Aber du hast dann vielleicht ein bisschen Crew-Wandern gemacht.
Ich konnte Ruhe in das Chaos hineinbringen, im Sinn von, dass alle das Chaos zelebriert haben.
Ja.
Ich habe am Anfang mit, ich habe etwas eingeführt, das hat der Serban, glaube ich, auch nicht gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Ich habe wie ein Circle of Love gemacht. Und das heisst, ich habe die Band genommen und die ganze Cast und die von der Crew, wenn die auch wollen, die sind dann zusammengekommen und dann haben wir uns gehackt, einen Kreis gemacht, wir haben zusammen gesungen. Und wie gesagt, jetzt machen wir die beste Show. Also, als wäre es ein Live-Auftritt. Du bist so mit deiner Frau, Mannschaft zusammen. Mhm. Weißt, mit deiner Crew. Und du tust nachher so wie dich einschwören. Und dann hast du so zusammen den Vibe. Und du weißt, okay, du bist zusammen da. Du machst das zusammen. Es ist nicht eine Dodo-Show. Das ist unsere Show.
Mhm. Und das hat geholfen zum Ordnung?
Das hat mega geholfen für den Zusammenhalt.
Okay.
Dass jeder in dem Chaos sich zurechtfindet. Im dodoistischen Chaos. Mm-hmm.
Jetzt bist du nicht nur am Fernsehen gesehen, sondern auch im Kino. Es gibt einen Doc-Film über deine Reise, die du gemacht hast, mit einem Container, Studio-Container auf Afrika. Wie war es gewesen? Dich und vor allem auch so deine persönliche Geschichte also auf einer Kinoleinwand zu sehen jetzt für dich?
Das ist auch ein Traum, der sich manifestiert hat. Das ist einfach, ich bin so dankbar. Aber am dankbarsten bin ich, als ich in Südafrika, wo der Container angekommen ist, in Südafrika wirklich, wo er dort angekommen ist, im Township, in einem der ältesten Townships von Südafrika, in Langa, eines der gefährlichsten, wirklich Mordrate übertrieben hoch. Der Container fährt dort durch, in das Zentrum, wo man anstellen durfte, zu dieser Musikschule. Und wird angestellt. Ich war wirklich dort und literally, ich weiß gar nicht, ich wünschte, jeder Mensch hat das Gefühl mal, dass er sieht, wie ein Traum in Erfüllung geht. Ich bin so da gestanden, so, okay, der Moment, wo jetzt wird das, was ich mir 5 Jahre lang vorgestellt habe, ist jetzt wahr. Jetzt. Und ich habe nur noch gesmiled. Ich war dort so, Alter, 13 Tonnen schwere Container wird jetzt hier abgeladen. Ich habe mir das wirklich wie ein Film gesehen schon von mir. Und jetzt gibt es noch den Film darüber. Und es ist natürlich sehr schön, wenn du musst nicht das Fotoalbum anschauen. Du kannst einfach den Film schauen und sagen, ich bin da gewesen und dann da und dann da.
Ja, und das ist auch, wenn du sagst, eben, der Traum ist so in Erfüllung gegangen, es hat ja nicht immer so gut ausgesehen. Schon mal mit Corona nicht. Und nachher ja, eine jenste Hürde, glaube ich, unterwegs. Mhm. 6 Monate bist du unterwegs gewesen und 500.000 hat es gekostet. Mhm. Das ist auch genug. Mhm. Wie hast du das gezahlt?
Durch Sponsoren. Und dann habe ich das Crowdfunding gemacht. Wir haben nicht alles können mit Sponsoren stemmen. Mhm. Dann haben wir 100'000 mit We Make It. Das ist eine Plattform, die es gibt in der Schweiz, wo man dann ihr Projekt vorstellen kann. Und dann haben wirklich die Fans und die Leute, die das gut finden, das Projekt, dort eingezahlt. Aber es funktioniert so, dass du etwas dafür bekommst.
Ja.
Also zum Beispiel, wir haben eine Produktion von mir hast du kaufen oder du hast in meine WhatsApp-Gruppe kommen oder du hast einen Auftritt bekommen. Also ja, cool. Sachen. Ja. Oder ich bin Wedding Crasher, ich bin wandern. Ich habe so viele Sachen gemacht. Unglaublich. Ich tue jetzt noch Sachen abzahlen, eigentlich zurückgeben den Leuten.
So gut.
Aber das gehört dazu und es war auch schön, irgendwie, ich glaube, für jeden Traum musst du etwas geben. Sonst funktioniert es nicht. Du musst dem Universum etwas geben dafür, dass nachher das geregelt wird für dich. Und ich habe es mega gerne gemacht. Oder ich mache es immer noch gerne.
Mhm. Mhm. Was für Hürden hast du sonst erlebt?
Oh. Also ja, eben 2000...
alles zu überall.
2018 hat es angefangen, oder? Wo ich den Traum hatte. Mein Studio ist dort abgerissen worden. Das war eigentlich der Auslöser. Ich bin in der letzten Woche vor dem Abriss bin ich noch in der Studioküche gesessen und habe auf den Parkplatz rausgeschaut. Und dort hat es Container. Dann sage ich so von mich an, hey, wenn ihr mir mein Studio am Erdboden gleich macht, wird mein neues Studio den Erdball umkreisen. Ich baue mir mein Studio in so einen Schiffscontainer und fahre mit dem um die Welt und mache Hits. Ja, das gesagt, so aus mir raus. Und neben mir ist mein Freund Alexis gestanden, der Filmemacher ist. Und er hat dann gesagt, oder wenn du das machst, dann mache ich einen Film über dich.
Und er hat gesagt, du bist ein Spinner.
Nein, er war eben der. Er hat schon auch gesagt, ich sehe einen Spinner. Aber er hat vorhin gesagt, wow, geil, du bist ein Spinner, aber ich will das filmen. Das ist die beste Geschichte, um einen Film machen darüber. Und die Kombination, irgendwie der Traum mit dem Film zusammen, hat mich mega gekriegt. Also, ich sage immer so, wenn so etwas passiert, dann sind so wie bildliche Raketen, die ins All aufschiessen. So stelle ich mir dann meine Träume vor. So wie, okay, wir fliegen jetzt irgendwo an. Also, die Raketen steigen, jetzt sind sie gerade gezündet worden. Das machen, und es gibt so ein gutes Gefühl, du bist so, ja, du fang,
Vorfreude
ja, halt. Ja, Vorfreude, ja, genau. Es ist die schönste Freude, oder? Und du bist so, du hast Fantasie und du weißt, hast keinen Plan, wie das geht. Und ich habe auch nicht gewusst, wie das geht. Ich habe einfach gewusst, Content zuerst noch selber bauen wollen. Und gemerkt, hey, das geht, das ist zu teuer. Dann habe ich einen, wo kaufst du einen? Wie muss es sein, dass er in Afrika funktioniert? Wie,
weißt, Strom, dann, ich hatte ein Studio drin.
Genau, dann ein Studio reinbauen. Nein, schon nur Dichte. Wie, und dann, ich habe natürlich einen wählen, der Open-Side ist, wo du rausschauen kannst. Aber dann musst du Moskitonetz, du musst ein gutes klimatisch irgendwie so einrichten, dass es funktioniert. Und das Ganze hat mich natürlich schon ein Jahr allein nur für die Planung. Und dann habe ich Sponsoren gesucht, alles, was Container und Dodo gehört haben. Nein, du spinnst, Mann. Und dann also eben, ich bin mit diesen Leuten zusammengesessen, die auch Container verschiffen. Und ich habe gesagt, ja, ich will um die Welt. Und dann haben sie gesagt, ja, was, wie? Wie willst du denn das machen? Keine Ahnung, wir müssen irgendwie rausfinden mit dem Schiff, mit dem Lastwagen. Und dann haben sie mir mal angefangen vorrechnen. Und um die Welt wäre es, ich meine, Millionen gewesen, oder? Und dann auch gewisse Häfen wärst du gar nicht rausgekommen. All die Sachen, oder? Die habe ich dann alle dürfen lernen. Aber ich bin hartnäckig geblieben. Ich habe gewusst, ich muss einen Schritt nach dem anderen machen. Ich habe gelernt, dass ich meine Sachen aufschreiben und aufhängen und mir wie visualisieren können. Und das habe ich einfach jahrelang dann gemacht. Ich habe meine Container angemalt, bis ich einen hatte. Dann habe ich einen gefunden. Ein Schweizer, der einen gebaut hat. Ein Container, wo, der Container ist von Indonesien da angekommen. Und er hat ihn zu einem Radiostudio gemacht. Also perfekt. Er ist richtig gut dichter gsi, alles super.
Und ich ist das Radiostudio gsi?
Ja, der ist ein Prototyp gsi, den ich dann abkaufen durfte von ihm.
Ah, und dann hast du ihn einfach noch dann, weiterentwickelt?
Ja, und nachher haben wir ein Studio, aber das ist dann das nächste gekommen. Wie baust du ein Studio so ein Container? Und dort kommt mein Partner, mein Musikpartner, Producerpartner, der Big Chase Spiel, der hat zwei rechte Hände, ich habe zwei linke Hände für ein grosses Mal. Und er hat mit diesen zwei rechten Händen einfach mal schnell ein Studio dort reingebaut. Und dann sind wir eigentlich so weit gewesen. Und in dieser Woche, wo wir rausgehen wollten, mit, zu den Medien, ich habe zwei Jahre habe ich geschwiegen. Ich habe nichts gesagt, was ich mache. Und dann, in dieser Woche, wo wir das geplant haben, zum rauszukommen, hat der Bundesrat gesagt, Lockdown, Corona. Und dann ist so wie, ja, das Schlimmste, ich habe alles Geld, all meine Zeit, ich habe zwei Jahre nichts mehr gemacht sonst. Kannst du dir vorstellen, so etwas, ich bin morgen um 8 Uhr aufgestanden, bin nur Marketingabteilungen überlegt, hey, wie kann ich das finanzieren, was für Leute brauche ich, oder? Ich habe das ganze Team zusammengestellt. Ja, und nachher hat es geheißen, Corona.
Und wie bist du zuerst, in so einem Moment?
Hey, zuerst, nein, so, ja.
Weißt du, wie gehst du mit so Enttäuschungen um?
Hey, zuerst, natürlich irgendwie so wie, fuck, fluchst, oder? Aber nachher sehe ich es immer als Chance. Ich sehe immer, es ist etwas, wo mir, es hilft mir. Weil, das ist mega spannend, finde ich jetzt am Leben selber. Es hat alles keinen Sinn. Nichts macht Sinn. Außer deine Reaktion darauf. Du kannst auf alles, was passiert, das ist sinnlos, was passiert, aber wenn du positiv darauf reagierst, wird etwas Positives zurückkommen. Du hast Macht, aber auch negativ können, darauf zu reagieren. Mm. Und dann wird genau das Gleiche wird dir Negatives geben. Die Einsicht ist so nice zum haben im Leben, dass du, wenn du nachher eben auf Sachen, wo Corona macht keinen Sinn, wieso? Ich meine,
ich
könnte dort brüllen und sagen, okay, jetzt, ah, Scheiße, jetzt, das ist ein Zeichen. Ich hätte auch negativ darauf reagieren, eben sagen, also sie wollen, dass ich jetzt nicht gehe auf die Reise. Aber nein, okay. Was willst du mir sagen? Was ist die Tür, die jetzt aufgeht? Ich bin positiv geblieben, habe nachher so überlegt, okay, nach 4 Tagen ist erst gekommen. Nach 4 Tagen meine...
4 Tage ist aufregend.
4 Tage ist aufregend und nachher so, Dodo, relax jetzt, Mann. Schau es an.
Aber die Zeit braucht man auch.
Ja, die brauchst du. Also so und darum, ist auch ein Lernen, oder? Ich bin nicht vom Himmel geht mit nur positiven Vibes. Sondern musst du auch lernen und musst es praktizieren. Musst irgendwie dranbleiben an denen. Aber es ist auch eine Entscheidung.
Und dich auch selber erinnern und an den Nosen nehmen.
Du musst dich für etwas entscheiden. Du hast Macht. Das ist unser Bewusstsein. Dass du nachher dein Bewusstsein mit dem fütterst, dass du nachher unbewusst so kannst handeln, oder? Aber wenn du dein Bewusstsein nicht so fütterst, dann hast du keine Chance. Und dann nach 4 Tagen haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir anstatt raus übers Meer, gehen wir auf Pass zu der Quelle, was auch mega schön ist. Und der Film ist passiert, der Alexis hat einen Film gemacht, halt nicht über unsere Reise zurück zu meinen Wurzeln, sondern auf den Pass. Und das ist dann ausgestrahlt worden. Und dann ist eben auch, ich habe alles Geld ausgegeben, es ist ausgestrahlt worden, ein super schöner Film. Ich war mega zufrieden gewesen. Aber die Reise, ist ja, das war immer noch in mir drin gewesen. Weißt du, das zurück zu den Wurzeln gehen. Und ich bin dann zurück gewesen in Zürich. Ist am 1. Januar ausgestrahlt worden, der Film. Und die Woche darauf läutet bei mir das Telefon. Und dann ist Frau Seiterli dran von Royal Film. Und sie so, ja, du machst jetzt das mit Afrika. Sie hat gerade den Film gesehen, sie findet das sensationell, das ist ein mega schöner Film. Und ich so, ja, ich habe jetzt gerade alles Geld ausgegeben, ich weiss nicht, wie ich das jetzt gerade machen soll. Und ehrlich gesagt, ja, Corona, wir können immer noch nicht raus. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt mega zufrieden, dass wir das so machen können. Und sie so, ja, schau, wenn du das machen willst, dann mache ich einen Kinofilm über dich. Dann bin ich so da gewesen, so okay. Ich habe gerade allen angeleitet. Ich habe Alexis angeleitet, am Filme machen, am Big J, mit dem Co-Producer, dann mit dem Management, hey, wir gehen jetzt auf Afrika. Und dann hat der Irrsinn von vorne wieder angefangen. Es war aber noch Lockdown gewesen. Wir haben angefangen, Geld zu sammeln. Wir haben wieder die Häfen parat gemacht. Wir haben geschaut, wo können wir in Südafrika, in Ghana, an der Elfenbeinküste, den Container anstellen. Yeah. Und es ist einfach, der Irrsinn ist weitergegangen. Aber es war auch wieder ein Zeichen gewesen vom Universum, dass mir die Simon Seiterli anruft und mich daran erinnert, dass das eigentlich meine Aufgabe ist. Und ich habe darauf gehört und wie die das wahrgenommen und dann gesagt, okay, jetzt gehen wir. Bang. Und dann hat es aber 2 Jahre noch mal gebraucht und eine halbe Million.
Und eine halbe Million. Ja, und eben, du hast vorhin gesagt, so zurück zu deinen Wurzeln, das ist wie das, was gefehlt hat. Es ist kein Zufall, dass du auf Afrika bist, sondern weil du in Kenia geboren bist, Elfenbeinküste aufgewachsen bist, weil dein Papi dort für Nestle geschafft hat.
Genau.
Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit in Afrika?
Hey, mega schöne, intakte Familie. Eben, mein Papi, meine Mama dort. Wir hatten einen Avocado-Baum und einen Mango-Baum im Garten. Wir sind nackt rumgelaufen. Wir sind am Sonntag sind wir am Strand runter und mein Vater hat meinen Bruder und mich aufs Surfbrett genommen und ist so die Lagune, es hat so Lagunen dort, rausgefahren. Und es ist einfach so in der Erinnerung und auch so die Fotos, die ich habe, ist so wirklich eine heile Welt für mich. Mhm. Aber eben auch so Mama und Papa sind zusammen. Wir sind dort, wir sind Familie mit den Brüdern zusammen und es ist einfach so Einheit, etwas mega Schönes. Oder?
Wie habt ihr dort gewohnt? Ist das so eine separate Siedlung oder voll integriert? Wie kann man sich das
vorstellen? Nein, das ist schon. Wir haben in Yopougon gewohnt. Mhm. Das ist Stadtteil,
wo
jetzt.
Das ist der Name übrigens auch.
Genau, Yopougon heisst der Film und das Album, das jetzt rausgekommen ist. Genau. Und das Yopougon ist dazumals. Also eben, das hat meine Mama mir jetzt wieder erzählen. Mhm. Ist das halt so wie. Wie ein im Dschungel gsi, so ein Vorort von Abidjan, von der Wirtschaftsmetropole von der Elfenbeinküste. Und der Vorort ist aber jetzt völlig ghettoisiert. Also es sieht nicht mehr so schön aus. Und sie hat so in Erinnerung, ja, wir haben so im Dschungel rein. Also es ist schon hat zu der Stadt gehört, aber du bist so als wärst du im Wallisellen oder so, auf dem Hügel oben. Oder ein bisschen einfach schön im Dschungel rein. Und die Gegend dort waren schon Experts, die dort gewohnt haben. Also sind, aber ich bin in eine internationale Schule, also im Kindergarten mit ganz vielen auch einheimischen Kindern. Also das, dort hat sich schon vermischt. Oder? Mhm. Aber dort, wo wir gewohnt haben, war ein Expert-Siedlung.
Ja.
Oder?
Du hast eben gesagt, heute ist das etwas anders.
Ja, leider.
Das ist ja, wenn man zurückgeht, hat man seine Erinnerungen. Was war alles anders gewesen? Weißt du, Erinnerung versus Realität?
Ja, also eben, es ist völlig runtergekommen. Sie hatten einen Bürgerkrieg gehabt. Eben, ich war 40 Jahre nicht mehr dort gewesen. Und ich habe Kindheitserinnerungen, aber meine Mama hat natürlich. Meine Mama ist mitgekommen. Mhm. Und das siehst du auch im Film, oder? Wie wir dort. Wir gehen dann das Haus suchen, wo wir gelebt haben. Und die Straße hatte keinen Namen früher, oder? Du hast Post, hast du es in Zentralen, Postzentralen bekommen. Das ist nicht heim, das ist kein Pöstchen oder so. Halt die extreme Armut. Es ist, also meine Mama musste ein paar Mal brüllen. Ich konnte mich nicht mehr so krass daran erinnern, oder, für mich, wie es jetzt aussieht. Also einen Bürgerkrieg gehabt, 10 Jahre. Und das merkst du einfach, dass noch eine dort, ja, das ist einfach runtergekommen und eine extrem krasse Landflucht. Leute, die reinkommen, sie haben von anderen Ländern, von Mali, von überall, oder kommen die Leute in die Wirtschaftsmetropole.
Das ist so ein bisschen
Aglo, und ist so richtig ghettoisiert halt. Mhm. Und wir sind dann rumgelaufen, dann siehst du halt Ratten, alles, mhm, oder die Strassen kaputt. Also es gibt ganz andere Szenen in Abidjan, die schön sind, oder das Villenviertel, richtig krass. Aber einfach die Gegend, wo wir aufgewachsen sind, war richtig Rundown gewesen. Aber wir haben die Strasse gefunden. Und wir sind nachher, wir haben auch das Haus gefunden, aber wir konnten nicht mehr reingehen, weil dort steht jetzt eine Hütte von einem Diplomat. Und wir haben mit dem Wächter geredet, aber er hat gesagt, ja, wir dürfen nicht rein, weil der Diplomat ist nicht dort.
Ja.
Und wir haben aber auf dieser Straße, siehst du auch im Film, musst du den Film schauen, dort siehst du, wir gehen schauen, die Leute lassen uns rein, wir reden, wir zeigen die Fotos. Mhm. Und sie haben dann immer gesagt, ah, das war das Quartier der Weissen, gewesen früher. Mhm. Weil wir haben so 80-Jährige getroffen. Und dann haben wir die gefragt, hey, könnt ihr euch erinnern da? Und dann sie, ja, ja, das ist so, das war früher das Quartier der Weissen gewesen, so, da haben all die Experts gelebt. Mhm. Das war mega spannend gewesen.
Du hast ja unterwegs auch Musik gemacht. Du hast mit ganz vielen lokalen Musikerinnen, mhm, und Musikern zusammengearbeitet auch. Hat es so jemanden gegeben, der dich besonders inspiriert hat?
Mega fest. Ich habe Viola kennengelernt. Viola ist ein World Music Star aus Ghana.
Also sind das wirklich so Local Stars?
Ja,
oder
also
auch?
Sie ist wirklich ein Star, wo, aber sie kann schon in Europa auftreten.
Uh-huh.
Sie war wirklich auch schon draussen gewesen. Aber ich habe sie nicht von draussen gekannt. Ich habe bei dem Ort, wo wir dann hätten wollen, unseren Container anstellen in Ghana. Der Container hat es dann eben nicht auf Ghana geschafft. Das ist das andere, was halt passiert auf der Reise, das Abenteuer. Und dort haben wir an dem Ort, beim Beda heisst das, das ist ein Kollege von mir, der unten ein Eventcenter angeklopft hat, recht geil, wo wir gelebt haben, wo ein Studio hat, wo wir produzieren können. Und wir haben dort ein Konzert veranstaltet. Und das haben wir aber von der Schweiz aus schon organisiert, dass wir dort ein Konzert machen.
Mhm.
Eben mit dieser Viola zusammen. Mhm. Ich habe sie aber nicht gekannt, er hat sie gekannt, er hat gesagt, ja, die werden dabei. Und dann treffe ich die Frau, wir treten zusammen auf. Und wir haben den Laden runtergebrannt. Das war wirklich so ein geiles Gefühl. Du musst dir vorstellen, wir zwei, sie geht so ab wie ich. Wirklich, also noch mehr. Sie ist wirklich so eine Powerfrau, schlechthin. Und die Leute haben uns sogar Geld auf die Bühne gerührt, weil sie es so geil gefunden haben. Ich habe Schweizerdeutsch gesungen. Sie halt auf Sisala oder dann ab und zu Englisch. Und wir haben den Laden runtergebrannt dort und ich habe gewusst, ich habe ein paar Lieder geschrieben schon und ich wusste, okay, mit der muss ich jetzt ins Studio. Und dann nach der Show habe ich ihr 2-3 Lieder gezeigt, mhm, und dann, die sind jetzt auf dem Album drauf und dann haben wir Songs gemacht. Ich habe sie sogar eingeladen schon in die Schweiz und im Herbst hoffe ich auch, dass sie wieder auf die Tournee, die ich dann spiele.
Dann nimmst du sie mit, also mhm, ja, Dodo and Friends dann quasi.
Genau.
Mhm. Jetzt bist du ja 100% Schweizer, also deine beiden Eltern sind Schweizer. Hast jetzt aber auf deinem neuen Album eben so afrikanisch prägte Songs. Wie schmal ist der Grad, wenn man so über kulturelle Aneignung und so redet, wo die letzten 1-2 Jahre, mhm, doch ein Thema war?
Ja, wenn du ein reines Herz hast und dort hingehst, mhm, dann ist das normal. Sie wollen alle mit einem arbeiten. Sie sind alle interessiert, das ist für sie eine Chance, wie es für mich eine Chance ist. Und das Ding mit der kulturellen Aneignung ist eigentlich, du musst einfach den Respekt geben und du musst zahlen. Du musst etwas geben.
Ja,
sei es Respekt oder eben auch finanziell. Du musst das wie wertschätzen. Du musst wissen, du musst Quellen angeben, von wo dass du das hast, wie du geschafft hast. Und bei mir ist das sehr transparent. Es gibt einen Film sogar darüber. Also die Leute...
Mit den Lizenzierungen,
ja,
oder?
Ja, alles. Ja, wir haben die Lizenzierungen, ist alles angegeben. Ich habe sogar die Leute, zum Teil haben sie eben keine Urheberrechtsgesellschaften, die funktionieren in Afrika, die höchst korrupt sind. Also sie sehen null Geld. Und ich habe jetzt mit der Swissa, das ist die Urheberrechtsfirma hier in der Schweiz, habe ich einen Deal gemacht, dass ich diesen Leuten, diesen KünstlerInnen, die Swissa-Gebühr zahle. Mhm. Also da kann anmelden und dann die erste, wenn ihr Geld, können sie es mir so zurückzahlen, also durch ihre Tantiemen.
Mhm.
Aber es ist für sie halt hure cool, dass sie etwas haben, was funktioniert, wo sie können ihre Werke angeben. Und das ist cool. Also das ist auch, sie sind so dankbar gewesen. Also alle Menschen, wir haben nie über kulturelle Aneignung geredet, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, wie alle gespürt haben, hey, wir machen zusammen Musik. Ich bin ja nicht angegangen und gesagt, ja, ich habe wirklich zusammen haben wir die Songs erschaffen. Ich habe gefragt, darf ich zu euch heimkommen, wenn die zu meinen Kunden kommen. Und haben so Musik gemacht.
Wie viel Afrika steckt in dir drin? Was würdest du sagen?
Hey, ein Großteil ist Afrika in mir drin. Ich habe wirklich das Glück, von beiden Kulturen irgendwie die schönen Sachen zu haben. Ja, also ich fühle mich so fest zu Hause in der Schweiz, aber ich fühle mich auch so fest zu Hause auf dem Kontinent Afrika, speziell eben Westafrika, wo ich jetzt richtig noch mal entdecken durfte. Mhm. Ich will unbedingt wieder auf Ghana gehen. Ich glaube, musikalisch bin ich in Afrika zu Hause. Aber ich bin Mundartkünstler, darum bin ich mit der Schnur auch da ganz fest, mit dem Herz, wo ja connected ist zum Maul, weil das Maul redet über die Sachen, wo das Herz erfüllt ist. Und wenn ich das auf Schweizerdeutsch dann sage, dann ja, spüren halt die Menschen das in der Schweiz mehr, als wenn ich auf Englisch singe oder Französisch oder Hochdeutsch. Habe ich jetzt auch eins.
Du bist ja eigentlich im Reggae daheim. Jetzt bist du aber auch so ein bisschen auf der Afro-Trap oder Afro-Beats-Seite gelandet. Wie gut mischt sich das für dich?
Mega fest. Und das war auch eine Erkenntnis über kulturelle Aneignung. Hin oder her, in Afrika wird alles gemischt. Es gibt nicht eine reine Form von Musik, wo es wird alles gemischt. Jeder nimmt ein bisschen von
auch
da,
Sprache,
da, die Sprache. Das ist das Schönste, dass jetzt Hits auf Afrikanisch gesungen werden. Also Afrikanisch, was sage ich, auf verschiedenen afrikanischen Sprachen gesungen werden. Und wir feiern das alle ab, sei es Twi oder die nigerianische Sprache. Und wir hören das, das ist in der Hitparade. Und das zeigt mir, dass es einfach ein Schritt gegangen ist, musikalisch auf dieser Welt. Dass nicht alles eben muss Englisch sein und dass wir eine Chance haben, auch mit Schweizerdeutsch in Afrika können die Leute zu rocken. Und das hat funktioniert. Ich war sogar jetzt auf Playlisten in Nigeria und in Ghana. Und das ist unhöre geil.
Aber glaubst du schon, so deine Kindheit dort hat dir vielleicht auch geholfen, dass du den Umgang und den Zugang zu den Locals gut hast auch?
Ja, es ist wirklich etwas, was ich verstehe, weil ich das gelebt habe.
Ja.
Weil ich weiss, wie es schmeckt. Ich weiss, wie die Leute sich bewegen, wie sie sich umarmen, den Gestus. Irgendwie, das ist alles für mich wie ein Stück Heimat. Oder du merkst schon ein Gefühl. Oder Heimat ist ein Gefühl. Du merkst, du gehörst dort hin. Oder du verstehst es einfach.
Du warst bis 7 dort. Und dann sind dir aus familiären Gründen wieder in die Schweiz gekommen.
Genau.
Was ist genau passiert?
Mein Vater ist an Krebs erkrankt und hat nachher eigentlich für medizinische Treatments in die Schweiz müssen. Und dann ist halt ein Jahr darauf ab, ist er gestorben. Und dann sind wir nie mehr zurückgegangen. Dann hat meine Mami halt da im Walliselle haben wir zuerst eine Wohnung gehabt und dann zuerst bei der Tante gewohnt und dann eben jeden Tag ins Spital gegangen zum Vater und dann hat es einfach nicht geklappt mit dem Leben.
Du bist mega jung gewesen, eben 7. Was hat das mit dir gemacht, der Verlust
für deinen Papi? Also das Schönste, was ich daraus gelernt habe, ist, wie meine Mama darauf reagiert hat. Und zwar, sie hat den Tod vom Vater nie totgeschwiegen. Also ist immer weitergelebt, mit Fotos, mit Geschichten. Das Coolste, was sie gemacht hat, sie hat jedes Jahr ein Gedenkfeier gemacht. Und ich habe eine sehr grosse Schweizer Familie. Wenn die zusammenkommen, dann sind es 200 Leute. Richtig krasse Bauern, grosse Familie. Alle haben 4, 5 Kinder, Cousins. Ich habe über 30 Cousins und Cousinen. Und die sind dann jedes Jahr sind auf Walliselle gekommen. Und dann hat es den Gedenkgottesdienst gegeben. Sind alle auf dem Friedhof, haben bei meinem Vater Blumen angelegt und nachher haben wir Räuber und Bulli gespielt in ganz Wallisellen. Und so ist der Tod eigentlich zelebriert worden von meinem Vater. Er hat weitergelebt und er war immer da gewesen und sie hat es wie geschafft, etwas Trauriges mit etwas Schönes zu verbinden. Wo du nachher wie eigentlich die schönste Kindheitserinnerung hast, weil du mit deinen Cousins und Cousinen durch Walliselle ziehen und Räuber und Bulli spielen.
Und wenn man alle gesehen hat.
Alle gesehen und alle kommen zusammen. Alle sind traurig, aber alle freuen sich auch über das Leben und sind glücklich, dass wir zusammen sind. Es ist auch ein Zusammenhalt von der Familie. Oder so ein Schicksalsschlag.
Aber in dem Fall so Löwinnenleistung auch von deiner Mami, was sie...
Extrem, also ich bin so, dass... Ich bin jetzt auch immer noch beeindruckt, wie sie das gemacht hat. Ich finde es verdammt krass, weil... Ja, sie wollte in Afrika wohnen, mit meinem Vater zusammen, uns, mit den zwei Kindern. Ja, hat sich das ganz anders vorgestellt. Aber auch da eben... Das Leben gibt dir etwas und dann liegt es an dir. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, aber du kannst es gut oder schlecht machen. Mhm. Es passiert, wir müssen alle gehen. Ein paar gehen früher, ein paar gehen später. Aber wir gehen alle, das ist unser Leben. Und das ist auch schön, dass wir das so erfahren dürfen. Weißt, so, dass man, das zeigt dir, dass das Leben musst einfach so exzessiv leben, wenn du Zeit und Kraft dazu hast. Darum, du siehst mich immer steigen laufen. Immer. Ich finde einfach so, Scheiße, ich habe jetzt bei, ich kann noch laufen. Stell dir vor, irgendwann liegst du vielleicht im Spital.
Yeah.
Dann bist du gegangen. Dann wünschst du dir, dass du die Treppe gelaufen bist.
Einfach damit alles ausgekostet hast. Jede Zelle irgendwie. Ja. Hey, noch einen kleinen Exkurs zu deinem Doktor. Jetzt sagst du, dass du an der Beerdigung von deinem Vater nicht hättest können brüllen. Mhm. Wieso nicht?
Es war zu viel. Ich glaube, so als Kind. Ich war dort und für mich war alles sehr surreal. Katholisch sind wir aufgewachsen. Und dein Vater ist aufgebahrt. Wir haben 3 Tage noch hast ihn können anschauen, oder im Sarg. Und nachher bist du dort die ganzen, ja, die 100, 200 Leute, die um das Grab herumstehen. Und du stehst halt zuvorderst, oder? Die Familie steht zuvorderst mit, also Mutter, mein Bruder, ich. Dann, glaube ich, meine Tante war dort. Und du kommst mega viel Aufmerksamkeit auch über. Es ist wirklich sehr surreal, oder? Und du bist eigentlich mehr am Staunen, so, wow, jetzt sind alle da. Und dann wieder runtergelassen, ins Grab rein. Und ich habe einfach dort nicht können, wie einfach keine Tränen gehabt. Ich war einfach nur so, wow. Mhm. Und ich habe mir dann das mega vorgeworfen, von wo ich Teenager geworden bin. Und dann habe ich im Falle jeder Beerdigung, muss ich so fest brüllen. Auch wenn ich die Person gar nicht so kenne. Mhm. Aber ich muss dann so wie nachholen. Und jetzt habe ich Frieden geschlossen mit dem, dass ich halt, jetzt kann ich es auch reflektieren, aber ich habe mir wirklich halt das eben als Teenager irgendwie so wie das vorgeworfen, dass ich das nicht gemacht habe. Weißt du, dass ich wie nicht richtig getrauert habe.
Hast du denn auch das Gefühl, du hast nicht richtig getrauert? Oder war es nur das Brüllen und in dem Moment, wie dich die anderen Leute gesehen haben? Weißt du, im Inneren?
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, ja. Weil als Kind eben dann gehst du immer in das Spital rein und als Kind du willst nicht irgendwann hängen, das Spital ist das Schlimmste. Mann. Du kannst nichts machen. Du siehst deinen Vater in einem Zelt rein. Am Schluss hast du nicht mehr zu ihm gehen, oder? Das sind wegen der Bakterien und so. Es ist einfach nur noch dort gelegen und du schaust durchs Zelt durch und es ist einfach weird. Weird. Du willst nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr so krass in. Weißt du, ich weiss nur, dass man irgendwann einfach gesagt hat, hey, weißt du gar nicht mehr wollen ins Spital. Und das ist schon, wie nachher, wenn du jetzt reflektierst, zurückschaust und sagst, ja, eben, wie kannst du Zeit mit jemandem, wo du weißt, wo geht, oder? Und ich war gar nicht bewusst gewesen, dass er geht. Und das wäre schön, das würde ich jetzt anders machen, weißt du, wenn ich könnte.
Ja.
Aber ich war ein Kind und das ist so gewesen, und das ist voll okay. Und ich weiss auch für mich, es ist voll okay. Und ich habe jetzt ein mega schönes Lied, das ich jetzt gerade rausbringe. Das heisst «Im Mai». Und dort singe ich darüber, dass eben wo mein Vater gestorben ist. Du hörst es auch im Film. Er fängt an Schnee in Afrika. Und es ist so wie eine Schneedecke gelegen in Afrika. Für mich. Bis jetzt. Mhm. Und ich bin jetzt die Schneedecke wegschmelzen, wo er begraben wurde, ist November gewesen. Und es war wirklich Schnee in der Schweiz. Und ich habe wie so das Bild jetzt gehabt, in Afrika liegt Schnee und ich muss das jetzt wegtauen und schauen.
Mit welchen Fragen bist du auf Afrika?
Ich wollte fühlen. Ich habe mich gefragt, das war wirklich eine Frage, wie fühlt es sich an, wenn ich an der Elfenbeinküste bin? Mhm. Was wird es machen mit meinem. Einfach nur das Fühlen. Ohne Verstand. Nur, was wird mein Körper sagen? Und es war so krass, als ich von Ghana, ich bin über Land, dann an der Elfenbeinküste eingereist. Und wir kommen dort rein und wie die Leute eben reden, wie es schmeckt. Der Gestus. Es hat sich im Fall, ich habe wirklich, ich bin so da gewesen, okay, ich bin daheim, ja, ich bin daheim, so, ich kenne das alles, all das kenne ich. Es ist voll Schwestern, Brüder, alle da.
Und familientechnisch hast du nicht über das gehabt, dass du gesagt hast, ich will nochmal dorthin zurück, wo irgendwie alles die schönsten Erinnerungen da sind. Doch. Weil also ab der Schweiz ist es ja wahrscheinlich ja. einfach schwierig. Es ist ja, also ja nicht ein schöner Schnitt in dem Nein. Sinn.
Ja klar, wir haben eben, die Mission war, das Haus zu finden. Das Schöne ist, mein Bruder ist runtergekommen und meine Mutter ist runtergekommen. Die sieht man dann auch im Film. Und wir tun eigentlich, Mutter war so wie ein Fenster zu dieser Zeit. Oder wir haben durch ihre Augen geschaut, sozusagen, wie es war. Und dann haben wir Fotos dabei gehabt. Und
sind Brüder älter oder jünger?
Ein Jahr jünger. Ja. Und sind dann schauen, wo wir aufgewachsen sind. Und es war auch mega schön, halt, eben nochmal als Familie so können reisen. Das machst du auch nicht.
Machen das sonst nicht.
Nie. Also ja, kommst auch, jeder hat seine Familie und nachher wirklich so, dass du mit der Mutter nochmal gehst reisen. Das ist schon sehr speziell und schön. Schön haben wir das können machen. Auch für sie wäre nicht mehr runtergegangen. Für sie hat abgeschlossen. Irgendwie.
Sie ist auch nie mehr
40. Sie ist nie mehr gegangen. Und das war eben auch erstaunlich, dass wir einfach nie mehr, wir sind viel in Afrika gewesen, als Kinder, weil wir noch überall Freunde hatten.
Aber nie an
die Elfenbeinküste. Und für sie war auch das eine sehr traurige Zeit und sie hat wie abgeschlossen mit dem. Ich glaube, sie wäre nicht mehr dort angegangen. Sie hat das auch mit uns nochmal gemacht. Und
also weil es dein Wunsch mehr
war? Es ist natürlich, ja, ich habe die ganze Familie konfrontiert. Und das Schöne ist eigentlich, jetzt was passiert ist, ist ich habe dann die ganze Familie, die 200 Leute, eingeladen ins Kino. Ich habe ein Kino gemietet und alle eingeladen. Und jetzt, was Schöne ist, jetzt sind alle gekommen mit Fotos und mit Geschichten über meinen Vater. Und das hätte ich eigentlich vor der Reise gebraucht, oder, um mich vorzubereiten. Aber jetzt ist es gekommen und irgendwie...
Ja, du hast halt wie ein Impuls
ja,
und es kommt
und, etwas, und sie haben etwas aus. Du musst dir vorstellen, meine Tante, meine Onkel, die haben meinen Vater länger gekannt als ich. Ich habe ihn 6 Jahre gekannt. Und sie sind mit ihm aufgewachsen. Oder für sie wieder das zu sehen, ist auch... Ich habe das Gefühl, wir sind als Familie wieder sind wir ein Stückchen näher gekommen. Und das ist mega schön.
Das ist das, was mit euch gemacht hat, auch als Family. Könntest du dir auch vorstellen, wenn du sagst, hey, meine Kindheit war top, irgendwie Kids zu haben in Afrika?
Ja, sicher.
Und Family?
Sicher.
Ist das für dich ein Thema je gewesen?
Ist immer noch wieder ein Thema, ja. Ein schönes Thema, um darüber nachzudenken.
Aber du redest nicht so gerne
Nein. darüber, gell? Aber denke ich gerne darüber nach. Das ist schön. Family ist etwas vom Wichtigsten im Leben. Aber du musst es auch schützen, deine Familie.
Und darum
behalte wenn du eine Person bist von der Öffentlichkeit, ich sage meiner Familie, wenn sie in der Öffentlichkeit ist gut. Ich bin mega froh, dass ich einen Hafen, wo ich hingehen kann. Ich habe null Bedürfnis, das mit jemandem zu teilen. Außer mit ihnen. Wenn sie das Bedürfnis haben, das zu machen, sollen sie es. Aber ich habe einfach genug Erfahrung, das Game ist, du musst einen Elefantenhut haben für das, was wir machen, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Weil einem Tag bist du top, am nächsten bist du flop. Also in der Wahrnehmung, halt in der Wahrnehmung, oder? Aber du selber bist du. Und du kannst dann darauf reagieren. Und ich weiss, wie ich darauf reagieren kann, weil ich bin genug sicher. Aber ich will das nicht jemandem antun, der vielleicht nicht genug stark ist für das. Und dann,
also eine wenn Partnerin
du,
oder so.
Genau, und wenn du jemanden dort mitschleifst, hast du auch Verantwortung. Außer die Person will das. Und sie macht mit und ist sich dessen bewusst. Aber sonst will ich im Fall nicht der sein, der verantwortlich ist für das. Sondern ich will wie die Chance jemandem selber überlassen und sagen, hey, willst du das machen? Du kannst mir zuschauen, wie ich das mache. Willst du das auch? Dann ist alles gut. Und sonst ist es im Fall auch gut, wenn es einfach, wenn man einfach privat ist. Ja.
Aber es sind keine Kids rum, wo man nicht davon bist, oder?
Ich weiß nicht.
Wo siehst du deine Zukunft, jetzt einfach, wenn du von dir selber redest? Ein bisschen überall, in der Schweiz, in Afrika?
Meine nahe Zukunft ist sicher da in der Schweiz. Ich gehe auf Tournee. Ich werde im Herbst eine riesige Tournee spielen. Mit meinem neuen Programm. Natürlich spiele ich auch die alten Hits dort. Ich schaue, dass ich Special Guests dabei habe. Ich werde am 8.11. bin ich in Bierhübeli, am 9.11. mache ich die Plattentaufe im Volkshaus in Zürich. Und das ist schon... Ich habe schon mal im Volkshaus spielen. Das ist wirklich so... Das ist auch ein Traum, der wahr wird. Weil können so mit der Band deine Lieder singen, du hast Gäste dabei und du kannst das teilen, die Freude mit dem Publikum. Wow, das ist einfach nur ein Ausnahmezustand. Ausnahmezustand pur. Und ich freue mich, jetzt die 5 Jahre, die ich für das Projekt aufgewendet habe, können live darzubieten auf der Bühne. Und das wird die nächsten 2 oder 3 Jahre werde ich das machen. Ich hoffe auch, dass ich wieder moderieren kann bei «Sing meinen Song». Das steht noch im Himmel geschrieben, aber ich habe es manifestiert. Und wenn ich so etwas noch weiterhin machen kann, dann ist das jetzt schon meine neue Zukunft da in der Schweiz.
Mhm. Wir haben jetzt recht viel zurückgeschaut. Jetzt bist du 47. Was würdest du deinem 7-jährigen Dodo mitgeben? Jetzt heute, wenn du so reflektierst.
Hör nicht auf, das zu machen, was du liebst. Mhm. Und alles kommt gut. Am Schluss geht alles auf.
Wie wir sehen bei «Sing meinen Song», da kann man dich jetzt und deine ganze Crew ab jetzt jeden Mittwochabend um 7:45 auf 3+.
Auf 3+, ja, genau.
Danke vielmals.
Danke dir.
Dass du da warst.
Yes.
Noch viel mehr spannende Menschen und ihre Geschichten gibt es jeden Freitag in der Schweizer Illustrierten. Im Abo oder am Kiosk. Egal ob persönliche Porträts, starke Interviews, ausführliche Reportagen oder eindrückliche Bildstrecken. Das alles und noch etwas mehr findet ihr in unserem Magazin. Und das Beste daran ist, als fleissige SC-Talk-HörerInnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Halbjahresabo. Das heisst, 26 Ausgaben von der Schweizer Illustrierten für nur 99 statt 153 Franken. Der 35% Rabatt gibt es auf shop.schweizer-illustrierte.ch/sc-talk.